Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an Erneuerbar, dem Podcast über aktuelle Trends und Entwicklungen rund um erneuerbare Energien und Elektromobilität. Heute mit einem Fokus besonders auf die Ladeinfrastruktur. Ich denke, ein Thema, was nicht nur für die Ladeinfrastrukturexperten, sondern vor allem für Elektroautofahrer, welche die das schon sind oder werden wollen, natürlich sehr interessant ist. Und freue mich deswegen besonders, eine wahre Expertin auf dem Gebiet heute dabei zu haben. Sie hat schon diverse Stationen in dem Bereich hinter sich. Sie war bei Mercedes, bei Elli und ist jetzt Geschäftsführerin bei Available. Da werden wir gleich auch noch mehr zu erfahren. Und freue mich dann zu sagen, herzlich willkommen, Maren Renelt.
Ja, hi Thorsten. Es freut mich sehr, dass ich hier sein darf an der Erneuerbar und ich freue mich auf die Session.
Habe ich irgendwas in der Aufzählung vergessen, was wichtig ist? Wir werden gleich noch ins Detail gehen, aber irgendwas Wichtiges, was du am Anfang loswerden willst?
Nö, ich glaube, das war schon mal ein sehr, sehr gutes Intro. Es klingt immer so, als hätte man unheimlich viel gemacht. Schauen wir mal gleich, ja, ob das alles stimmt.
Dann können wir auch gleich starten. Ich würde gleich mit einer Zahl anfangen.
Zahlen und Fakten.
180.000 öffentliche Ladepunkte. Und zwar hat Tagesschau.de darüber berichtet, dass die Zahl der E-Auto-Ladesäulen gestiegen ist. Und zwar um 16% mehr als ein Jahr davor. Das heißt, 29.000 Ladepunkte sind letztes Jahr in Deutschland dazugekommen, was ja wirklich schon beeindruckend ist. Jetzt natürlich die Frage, viele meckern, ich finde nicht genug Ladesäulen, es reicht nicht, die sind nicht ausreichend da. Sind wir denn zu schnell oder sind wir zu langsam beim Aufbau der Ladeinfrastruktur aktuell?
Ja, das ist, glaube ich, auch ein wunderschönes Thema zum Einstieg und auch ein Thema, das sich fantastisch eignet für Stammtische, für Familienfeiern, weil natürlich ganz, ganz viele Leute da eine Meinung zu haben und auch zu Recht. Ja, es ist ja generell erstmal wunderschön, dass sich viele Menschen damit beschäftigen. Ja, und dass es das auch in die Tagesschau geschafft hat, ja, auch immer präsenter wird jetzt in den Medien. Und diese 180.000, das ist natürlich eine Zahl, auf die man auch im europäischen Schnitt schon ganz stolz sein kann. Da haben wir schon was geschafft. Es kommt auch noch viel dazu, ne? Ich weiß auch nicht, ob wir vielleicht ein bisschen über Forderungen sprechen. Ja, hier wird ja unglaublich viel Geld auch von verschiedenen Regierungen, Deutschland, auch europaweit reingesteckt. Ich bin jetzt natürlich wahrscheinlich auch biased, sage ich ganz ehrlich.
Ja, kann ich vorstellen.
Ich bin mit den 180.000 fahren wir gut. Ja, man kann und sollte sich auch darüber unterhalten, wie gut sind die verteilt. Diese bekannten weißen Flecken auf der Landkarte in ländlichen Gebieten habe ich natürlich noch ein bisschen vor allem am Thema Schnellladeinfrastruktur. Aber ich stecke jetzt auch drin in diesem Business. Ne? Das heißt, ich spreche auch mit der Brille von Leuten, die, die davon leben müssen. Und da ist es ganz ehrlich ein Thema, dass wir zu wenig Autos dafür haben. Also diesen 180.000 sind wir schon wirklich gut dabei. Das sind ja auch.
Okay, das heißt, ja. Für euch ist wirklich die Ladeinfrastruktur, könnte schneller gehen, aber die Elektroautos sind noch nicht genug da.
Also ja, genau.
In dem Bericht stand ja auch das Verhältnis von E-Autos zu Ladepunkten. Ich glaube, das sind hier 17, hat sich auch ungefähr stabil gehalten, weil die Anzahl der Elektroautos gleich geblieben sind. Also das Verhältnis ist mehr Elektroautos geworden, mehr Ladepunkte, das heißt, Verhältnis ist ungefähr gleich geblieben, ich glaube von 17,3 auf 17, was für die Autofahrer natürlich, am liebsten würde man ganz viele Ladepunkte haben, das heißt pro jedes Elektroauto vielleicht ein Ladepunkt. Das seht ihr nicht so, ist das, weil das sich dann nicht lohnt für den Anbieter der Ladeinfrastruktur, wenn einfach nicht genug Fahrzeuge laden, weil 17 klingt ja erstmal viel, also ein Ladepunkt, 17 Autos.
Ja, es ist exakt das, was du sagst. Ja, man muss ja auch, also bei diesen 180.000, was ja auch ganz wichtig ist, sich daran zu erinnern, das sind ja nur die öffentlichen. Es gibt ja noch eine viel, viel höhere Anzahl an nicht öffentlichen Ladepunkten. Das sind zum Beispiel die ganzen Wallboxen zu Hause, alles, was das Thema Heimladen angeht. Und auch Laden beim Arbeitgeber, Laden auf halböffentlichen Parkplätzen. All das ist nicht drin in diesen 180. Und da gibt es, also schwanken die Zahlen ganz, ganz stark. Ist natürlich sehr schwer zu zählen, weil wie viele das wirklich sind. Aber diese 17 Webs, die hier auf den Ladepunkt kommen, die laden ja auch nicht alle nur öffentlich. Also alle, die hier zuhören, ja, ich gehe davon aus, der Großteil hat einen Heimladepunkt oder wird sich noch einen anschaffen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Aber nicht jeder, der ein Elektrofahrzeug hat, lädt auch täglich, nicht viele, an öffentliche Infrastrukturen. Von daher ist diese Zahl ja auf jeden Fall nicht so erschreckend, wie sie vielleicht klingen mag, ja, auf den ersten Blick oder aufs erste Hören. Ja.
Das stimmt. Es wirkt erstmal, wirkt nach einer Menge, aber ich weiß ja die Zahlen nicht auswendig, von Tankstationen zu anderen Autos, zu Verbrennerfahrzeugen. Das wird ja um ein Vielfaches höher sein. Natürlich sind die Tankzeiten viel kürzer, aber da kann man sich schon denken, dass natürlich, um wirtschaftlich eine Tankstelle betreiben zu können, viele Fahrzeuge laden, tanken müssen. Und so ist das bei Elektroautos dann ja auch.
Ja. Ja. Da machst du ja auch nochmal, wenn ich, also du unterbrichst mich einfach, ne? Aber eine Sache, die ich genau dazufügen würde, ein Unterschied, den es ja auch macht, ist, ob du schnell oder langsam lädst, also ob es quasi eine AC- oder eine DC-Säule ist. Und bei diesen 17 ist ja über den Schnitt alles. Das ist ja AC und DC gemittelt, alle Fahrzeuge, die da laden. Und ja, in so einer AC-Säule stehst du natürlich länger. Das heißt, ein Fahrzeug braucht länger für einen Ladevorgang einer AC-Säule. An so einer DC-Säule, wo man ja auch mittlerweile in 20 Minuten gut laden kann, da können natürlich viel, viel mehr Fahrer bedient werden. Und da habe ich mich auch eine Zahl mitgebracht. Letzte Woche auf einer Veranstaltung, da war unter anderem auch Ionity mit dabei. Und die Ionity-Zahl, die ich mitgebracht habe, ist 100. Ja? Aber die 100 sagt, es sollte im Idealfall 100 BEVs pro Hochleistungsladepunkt in Deutschland geben. Und das werfe ich jetzt hier einfach mal mit in den Raum im Vergleich zu diesen 17. Da geht es dann halt wirklich um die Schnellladeinfrastruktur und da kannst du halt wirklich gut auch 100 Fahrzeuge pro Tag einmal durchschneusen an so einem Schnellladepunkt. Und das sagt halt Ionity, die ja auch mit diesem Business Geld machen hat. Das bräuchten wir, damit dieser Case profitabel ist. Aktuell sind wir bei 60.
Das sind ja schon einige.
Ja, genau. Also, und es tut sich ja auch noch ganz viel, ne? Also, ja. Es kommt noch unheimlich viel dazu. Und ich glaube auch, diese Meinungen sind teilweise auch schon ein bisschen alt. Wenn ich jetzt sage ein bisschen alt, dann heißt das vielleicht auch so vor ein, zwei Jahren. Ja, wenn man vor ein, zwei Jahren durch die Gegend gefahren ist, dann hat man natürlich noch wenig Ladesäulen gesehen oder viele, die auch besetzt waren, weil es noch nicht so viel gab. Aber dieser Markt ist so jung, dass sich wirklich in zwei Jahren, meinetwegen drei, vier Jahren wirklich extrem viel getan hat. Und da ist meine Stammtischposition auch immer, die Leute, die sich vor allem sehr, sehr schwer überzeugen lassen, die zu bitten, hier offen zu bleiben und ich auch mal die eine oder andere neuere Statistik anzuschauen.
Ja, nee, da passiert wirklich viel. Ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe, da war 22 Kilowatt Laden schnell.
Mhm.
Inzwischen ist das ein durchschnittliche, also so eine Ladestation, die in der Stadt steht, wo man drei, vier Stunden braucht, um vollzuladen. Inzwischen die Ladeleistung 200, 300 Kilowatt gibt es, teilweise sogar technisch schon mehr. Da wird sich wirklich einiges weiterentwickeln. Wird aber auf dem Artikel, habe ich eine Sache, fand ich auch interessant. Der ADAC hat da besonders die Ladestation in der Autobahn untersucht. Und er hat die bewertet. Die Hälfte waren der 25 untersuchten Rastanlagen war mangelhaft. Da gab Faktoren wie schlechte Überdachung. Aber was ich natürlich auch besonders interessant fand, vor allem weil du heute als Gast da bist, dass bei einem Drittel der Anlagen mindestens ein Ladepunkt defekt war. Also jeder kennt es, wer ein Elektroauto fährt, meistens klappt es, aber manchmal will man laden und eine Ladesäule steht entweder auf dem Display außer Betrieb oder man sieht schon beim Anfahren, dass irgendwas an der Ladesäule nicht stimmt. Das wirkt auf jeden Fall sehr viel. Ist das viel? Du kennst dich ja wirklich mit dem Thema aus und vielleicht schon mal so als Vorab, was kann denn KI, und da kannst du vielleicht auch sagen, was ihr denn genau macht, wie kann denn eine KI helfen, diesen Wert zu verringern, also dass noch weniger Ladesäulen ausfallen und für den Kunden so auch nutzbar sind?
Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nicht so viel über Available zu sprechen heute.
Aber es passt gut.
Aber es passt, gell? Du hast so eine schöne Überleitung gemacht, deshalb würde ich ganz kurz diesen Exkurs machen, wenn das okay ist. Also du hast das ja in der Intro schon gesagt, ich bin mittlerweile bei Available. Wir sind ein Spinner von der E.ON und wir haben ein Produkt, wir sind noch ein recht kleines Team mit ein paar 20 Leuten, wir haben ein einziges Produkt und das ist eine AI-Software für Predictive Maintenance für Ladestationen. Und dann sind wir natürlich genau in der Nische der Nische. Das ist ein Business, das unheimlich Spaß macht, weil sich gerade da so viel tut. Und wir nehmen Daten von Ladesäulen, werfen die in den Algorithmus und der Algorithmus erkennt Fehler, ja, oder sagt, am Dienstag geht der Powerstack kaputt bei der Säule 48, solche Sachen. Und das, was du jetzt gesagt hast und auch was der ADAC sagt und was auch ganz viele Fahrer jeden Tag merken, ist, du siehst ja, du hast 1000 Möglichkeiten nachzuschauen, ist diese Ladesäule frei? Ist sie besetzt? Ist sie grün? Ist sie rot? Und du fährst dahin, wenn sie grün ist, und leider viel zu oft siehst du, okay, sie funktioniert trotzdem nicht. Das kann 1000 Gründe haben. Die meisten davon sind ganz klassische physische Probleme. Ja, ein Kaugummi im Socket. Oh Gott, wir haben wirklich ein, das hier nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, wir finden Fehler. Ja. Also die Leute stecken alle möglichen Sachen in Sockets. Wir haben Bananen, hatten wir schon, ja, in Skandinavien haben wir letztens gefunden. Wir hatten über Fasching in Köln den Mad Eagle, und in Italien haben wir letztens einen Fall gefunden. Steckt jemand Damenstilettos in die Sockets. Also die Leute werden da wirklich kreativ. Also wegen solchen Sachen kannst du nicht laden. Gravity auf dem Display kannst du auch nicht laden, weil du die Anzeige nicht mehr siehst. Und ganz, ganz oft haben die Dinge auch einfach Softwarefehler. Weil eine Ladesäule ist ja auch einfach nur eine Elektronik mit einer Software dahinter, und die können genauso anfällig sein für alle möglichen Bugs wie ein Fernseher, der smart ist, wie ein PC, wie alles andere auch. Genau. Oh, und jetzt, was ich eigentlich sagen wollte. Er bietet AI natürlich fantastische Möglichkeiten, um das zu finden. Man kann mit AI wirklich sehr, sehr gut sagen, okay, diese Ladesäule, theoretisch denkt das Backend, der geht's gut. Aber praktisch steckt da eine Banane drin. Ja. Das findest du sehr gut, indem du siehst, okay, hier ist ein anormales Ladeverhalten, und da kann zum Beispiel unsere Ladesäule sagt dann, Achtung, hier ist eine Banane. Also die Banane konnten wir nicht predikten.
Genau, wollte gerade sagen, ihr könnt ja nicht sehen, da wird ein Kaugummi gekauft in der Nähe, und deswegen wahrscheinlich steckt da jemand den nächsten Kaugummi rein. So weit wird es ja wahrscheinlich nicht gehen, vielleicht auch zum Glück.
Ja,
aber
das nächste Feature dann.
Okay.
Ja, wir arbeiten noch dran.
Nein. Ja, also sehr beeindruckend. Was wäre so ein, findest du das denn hoch, dass beim Drittel der Stationen eine nicht funktioniert, oder ist das so ein Wert, an den man sich gewöhnen muss, und weil es einfach mehr Ladestationen geben wird, ist zuerst dann nicht so relevant?
Das ist viel zu hoch. Also ein Drittel ist viel zu hoch. Ich habe auch diese Statistik natürlich sofort inhaliert, als sie rauskam. Ein Drittel sollte es auf gar keinen Fall sein. Leider ist marktüblich so 19% funktionieren nicht, obwohl die grün sind. Leider noch. Kommt natürlich immer auch auf den Anbieter an. Es gibt bessere und schlechtere. Aber das ist viel zu hoch. Okay. Das muss besser werden, weil sonst verlierst du ja auch den Glauben an die Ladeinfrastruktur. Wenn ich dran denke, meine Mutter überlegt auch, sich ein Elektroauto zu kaufen. Ich habe mir viel Überzeugungsarbeit geleistet. Und sie ist jetzt kurz davor und sagt, wenn ich ihr jetzt erklären muss, die Säule ist grün und sie fährt hin und sie lädt nicht, ja. Also ruft mich an und sagt, Maren, was hast du mir hier für einen Schwachsinn empfohlen? Das geht nicht, ja. Da muss noch was passieren. Aber ich glaube, wir sind da auch auf einem guten Weg. Ja.
Dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr das weiter verbessert. Mich würde es freuen, und alle aktuellen oder zukünftigen Fahrern von Elektroautos natürlich auch, wenn die möglichst viele nutzbar sind, wenn sie auch grün sind. Und wird dann gleich auch zum nächsten Thema überkommen, da würde man sich freuen, wenn es nur eine Banane oder ein Kaugummi im Stecker wäre.
Kurzschluss.
Und zwar berichtet der NDR darüber, dass immer mehr Kabelklauen Ladesäulen zunimmt. Das geht darum, dass man sieht schon relativ häufig, oder nicht häufig, aber immer mal wieder sieht man, dass ein Kabel fehlt an der Ladestation, und denkt sich, wie kann das denn sein? Und hier wird auch darüber berichtet, dass das Kabel geklaut wird, wahrscheinlich um den Kupfer zu verkaufen, wobei man nur 30, 50 Euro kriegt, wenn man den Kupferwert vergleicht. Allerdings entsteht ein Schaden von 3.000 bis 5.000 Euro plus natürlich noch den Ausfall bei dem Anbieter der Ladestation, also auch natürlich den Nutzern, die da nicht laden können. Das sind inzwischen 15 bis 20 Kabel, die pro Tag geklaut werden. Also in ganz Deutschland werden tagtäglich Dutzende Ladekabel abgeschnitten. Fehlt einem die Sprache, wie das sein kann, wirklich diesen Riesenschaden in Kauf zu nehmen für vielleicht nur eine kleine Marge, die man da hat. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das siehst?
Ich hoffe, die Meinung von allen Menschen, die das hören, ist, dass das blöd ist. Das ist natürlich auch meine Meinung. Vielleicht auch vorab, die meisten dieser Fälle sind natürlich, man schneidet die Kabel ganz oben ab, um sie dann zu verkaufen. Leider hat man aber auch hier Vandalismusfälle, dass man einfach das Kabel abschneidet und also irgendwo unten den Stecker und den dann irgendwo hinwirft, wo ich mir so denke, auch das kostet halt 3.000 bis 5.000 Euro, das zu replacen. Von daher, also wenn Kabel abgeschnitten werden, dann bitte auch wenigstens verkaufen. Das ist immerhin nachhaltiger, als die Dinge einfach nur kaputt zu machen. Es ist natürlich, also Spaß beiseite, es ist ein unheimlich ärgerliches Thema. Die Dinger fallen aus. Auch hier siehst du das nicht immer direkt im Backend. Nicht jeder Hersteller hat deine Sensorik drin oder misst den Spannungsabfall, sodass die das direkt sehen. Das heißt, auch hier kann es passieren. Leute fahren dorthin, wollen laden, ja, und es ist kein Kabel da. Also unheimlich ärgerlich aus der Kundensicht, noch viel, viel ärgerlicher aus der Sicht desjenigen, dem diese Ladesäule gehört. Verhindern ist natürlich super schwierig. Also wenn man in dieser sich in dieser Bubble befindet, ja, dann ist Kabelklau eins der großen, großen Themen, über die viel gesprochen wird und was man da machen kann. Also es gibt schon ein paar coole Konzepte, an denen gearbeitet wird, wie man abschreckt, also Alarme, klar. Es gibt ja auch ein System, da wird dann mit Farbe gesprüht. Also nicht, wenn man Bankautomaten knackt, nicht, dass ich das jemals versucht hätte, aber ich stelle es mir genauso vor. So sieht es aus, ob den Videos. Da wird auch geschaut, okay, kann man da Netze drüber machen? Ne? Also kann man die ummanteln mit irgendwas, das man nicht durchschneiden kann? Kann man diesen Mantel dicker machen oder mit Kevlar arbeiten? Das macht die Dinger dann natürlich nochmal teurer, ja, und nochmal schwieriger in der Handhabe. Es gibt auch ein paar, die machen mittlerweile AirTags oder ähnliche Technologie dran, damit du verfolgen kannst, wo die Kabel sind. Aber sobald du die Ummantelung abmachst und wegschmeißt und nur noch das Kupfer halt hast, dann wird es halt auch schwierig. Also ich denke, da werden sich viele noch kreative Lösungen einfallen lassen, um die besser zu schützen. Kann natürlich auch nicht überall Kameras installieren. Und selbst wenn, ziehen sich die Leute halt eine Maske an. Es ist schwer, dem Herr zu werden. Ne? Es ist doch nicht nur ein deutsches Thema, würde ich auch sagen. Also auch in vielen anderen europäischen Ländern passiert das. Und leider auch zunehmend systematisch, muss man halt auch sagen.
Okay. Obwohl es wirklich erschreckend, da wird ja auch in dem Artikel erwähnt, dass eigentlich fast keine, also sehr wenig gefasst werden. Das heißt, man hat da bisher noch keine großen Erfolgserlebnisse, da wirklich gegen vorzugehen. Die technischen Methoden hast du angesprochen, Alarmanlagen. KI würde ich mal vermuten, ist in dem Bereich dann, kann vielleicht ein bisschen helfen, aber wahrscheinlich nicht der Heilsbringer, oder? Ach, das ist dann ähnlich wie mit dem Kaugummi oder der Banane, das vorher zu sehen, ist dann vielleicht ein ganz anderes Thema.
Ja, leider ja. Also wann dir das Kabel durch Abnutzung kaputt geht, das kannst du natürlich vorhersagen. Aber wann jemand kommt und das abschneidet, das ist schwer zu erkennen. Vielleicht sollte man schauen, in welchem Supermarkt gerade ein Flex verkauft wurde oder so. Und
dann, ja, wer weiß. Vielleicht gibt es da zu ranken.
Ich gehe hier raus mit ganz vielen neuen Produktideen.
Da freut sich die Produktentwicklung.
Getoppt.
Die Tür wird länger. Ja. Aber da würde ich auch gleich mal weiterzugehen zum ein bisschen erfreulicheren Thema, mal ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken.
Zukunft und Innovation.
Jeder kennt die Ladesäulen, wie sie an der Straßenseite stehen, an den Autobahnen oder auch in der Stadt, die mehr aussehen wie Schaltschränke oder Kühlschränke. Und jetzt hat regionalheute.de darüber berichtet, dass in Braunschweig eine innovative Lösung getestet wird. Und zwar geht es darum, dass zusammen mit der Braunschweig Energy Bordsteinladestationen getestet werden sollen. Und da geht es darum, dass 6 Ladebordsteine installiert werden und getestet werden. Man muss sich vorstellen, quasi an dem Bordstein ist dann eine Klappe. Man kann das auch mit der RFID-Karte oder der App dann öffnen und dann anfangen zu laden mit 22 kW, was ja auch nicht so wenig ist, dass man ein Fahrzeug schon einige Kilometer dann nachladen kann. Das finde ich natürlich immer interessant, wenn es mal so innovative Ideen, Konzepte gibt. Ich habe es auch schon mal auf der Messe gesehen, leider noch nie in live. Da ist natürlich, da werden auch Themen, also der eine Vorteil natürlich, dass es einfach vom Platzbedarf besser ist. Das heißt, man muss nicht diese Station aufstellen. Jetzt bin ich kein TV-Experte, stelle mir aber auch die Herausforderungen von dem einen, was in diesem Schaltschrank normalerweise ist, dann wirklich in dem Bordstein unterzubringen, dann doch sehr aufwendig. Jetzt wird davon gesprochen, dass es sehr robust ist, was natürlich euch wahrscheinlich auch wieder dann entgegenkommt. Der Kabelklau ist dann gar nicht möglich, weil das Kabel muss mitgebracht werden, wie es bei AC üblich ist. Was hältst du davon? Ist das die Zukunft oder ist das einfach nur ein teures Gimmick, was zwar schick aussieht, aber dann nicht wirklich praktikabel ist. Oder hast du schon an so einer Ladestation geladen?
Ich habe tatsächlich schon an dem Bordsteinlader geladen. Also ich hatte schon das Vergnügen, genau. Dieser Bordsteinlader, ich finde den ja, also ich bin schon so ein bisschen Fan. Ich finde, das ist ein cooles Produkt, also so in a nutshell, ja, die Kurzversion, ich finde es ein cooles Produkt. Das ist halt nicht für jeden Mann. Anwendungsfall ist das was. Ne? Aber ja, ich habe schon an dem geladen. Das erste Ding ist halt, dass du, der wird dir ja auch angezeigt, ne? Kannst du ja sehen in der App, wie so einen ganz normalen Ladepunkt, dann fährst du erstmal hin und suchst den, weil du siehst den ja nicht. Meistens wird er dir dann irgendwie angezeigt, ist dann ein Schild oder ein Parkplatz ausgewiesen, dann pinnst du den dann schon, ja, und dann steigst du aus und dann gehst du an den Bordstein, steckst dein Ladekabel in den Bordstein und lädst dann da dran dein Auto. Also es ist halt eine coole Idee, wenn du sonst keine Ladestation installieren kannst. Gerade in so städtischen Gebieten, wo du alleine einen Gehweg hast, ja, zwischen deinem Parkplatz und da, wo die Ladestation hin kann. Das ist total blöd. Spannst du das? Das habe ich auch schon gesehen, ne? Ich glaube, die Bilder kennen wir alle, ne? Wo du Ladekabel hast, die dann über den Fahrradweg zu den Autos gehen. Was ja absoluter Quatsch ist. Und dafür sind diese Dinger schon ganz cool. Also der hat auch den Spitznamen Kirby, ja, weil es halt ein Curb-Charger ist, der Kirby. Und der wird ja gebaut von Rheinmetall. Also für alle, die das nicht wussten, Rheinmetall hat auch eine sehr große Zivilsparte. Und ja, die bauen unter anderem diesen Bordsteinlader. Und ich war letzte Woche auch in Berlin der Ladeinfrastrukturkonferenz und da war auch der Dr. Berthold Franz war da von der Rheinmetall, der auch den Kirby dort nochmal vorgestellt hat und der hat einen unglaublich sympathischen Pitch gemacht und auch all diese Fragen beantwortet, die ihr natürlich auch immer kriegt. Ja, ist das sicher? Was passiert, wenn ich mit dem Auto darüber fahre? Was passiert, wenn es regnet oder wenn es überflutet wird und ganz souverän? Hat er dann erzählt, dass das alles kein Problem ist. Also das kann schon was. Eine Installation nicht so einfach. Eine Familie habe ich
nicht. Wo ist denn da die ganze Elektronik, wenn du das schon mal gesehen hast? Weißt du das? Ja. Weil alles, was sonst in dem Schaltschrank ist oder in der Wallbox, ist das dann, muss man unterirdisch dann mehr Platz haben? Weil das wird ja auch wieder schwierig. Also ich kann mich erinnern, als wir im Carsharing in Rom Ladestationen aufbauen wollten, da musste man nur 3 Zentimeter buddeln, dann hatte man irgendeine alte Straße gefunden und konnte dann nicht weiter bauen. Ist das bei denen auch ein Thema oder ist es wirklich so kompakt, dass man das dann eigentlich relativ einfach gerade in einem urbanen Raum gut installieren kann?
Ja, man muss nicht so tief buddeln, also mehr als 2-3 Zentimeter schon. Aber da du den ja in Straßengebieten und unter Bürgersteigen einlässt, hast du dort eigentlich immer schon Fundament, da ist immer was, mit dem du schon arbeiten kannst. Also je nachdem, was genau da ist oder wie, also manchmal hast du auch Probleme mit, wenn da die Kanalisation direkt ist, dann wird es schwierig. Aber ansonsten kann man da eigentlich ganz gut mit arbeiten. Der ist auch nicht so tief. Ich habe aber auch bei mir in der Familie habe ich einen Elektriker, also Grüße gehen raus an den Fritz, der so ein Ding auch schon mal eingebaut hat, der sich unheimlich beschwert hat, dass es schwierig ist, das Kabel nicht so extrem abzuknicken, ja, wenn man die Dinger rein und raus setzt. Also kommt mir, glaube ich, ein bisschen drauf an, auf das Setup, das du hast, ja, was ist da irgendwie links, rechts, außen rum, aber also ich finde, das ist eine coole Idee. Das macht Laden dann an Use Cases möglich, die sonst vielleicht keine Ladestation bekommen hätten. Ja, ich glaube grundsätzlich, je mehr Ladesäulen wir haben, umso besser. Und wenn die kreative Form haben, wieso nicht?
Ja, das klingt gut. Da bin ich mal gespannt. Wenn ich nächstes Mal im Braunschweig bin, oder es gibt ja auch mehr Projekte, müsste man nachschauen, wo es die überall gibt, werde ich das definitiv auch mal ausprobieren. Mhm. Elektrosmart, der kann ja 22 kW laden, dann kann ich da in unter einer Stunde voll laden. Ich werde das auch mal ausprobieren und werde dir auf jeden Fall berichten.
Politik und Förderungen.
Und du hast gerade schon angesprochen, du warst letzte Woche auf einer Konferenz und deswegen passt das auch sehr gut rein, dass letzte Woche oder Ende Oktober der Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 vorgestellt wurde. Automotorsportberichte, diese 10 Punkte sind wichtig für E-Autofahrer. Da geht es um Themen wie Preistransparenz, Blockiergebühren, also 10 verschiedene Punkte werden hier aufgelistet, da können wir gleich nochmal ins Detail reingehen. Aber vielleicht kannst du mal sagen, du warst ja vor Ort auf der LISCON, also der Ladeinfrastrukturkonferenz. Und ich habe gesehen, der Bundesverkehrsminister Schnieder hat auch den Masterplan vorgestellt. Vielleicht so ein paar Eindrücke, wie ist so die Stimmung in der Branche? Ist es eine Aufbruchsstimmung? Wie würdest du das beschreiben? Was hast du da mitgenommen?
Ja, also die Grundstimmung würde ich sagen, sehr, sehr positiv. Jetzt nicht euphorisch, ja, also der Masterplan ist grundsätzlich eine coole Sache, löst aber natürlich nicht von heute auf morgen alle Sorgen, ja, die wir jemals hatten. Es ist noch ein weiter Weg zu gehen bei vielen, vielen Themen, aber ich finde da, man merkt wirklich, es ist gesamtheitlich gedacht. Ja. Man hat versucht, sich da verschiedene Facetten anzuschauen. Das spiegelt natürlich ganz, ganz viele Punkte wider, die Kunden helfen, also die den Fahrern und Fahrerinnen von Elektrofahrzeugen helfen. Aber man hat auch an die Industrie dahinter gedacht. Von daher finde ich das auch ein rundum gutes Paket. Mit natürlich, es stellen sich bei dem einen oder anderen Thema noch Rückfragen, wie genau das passieren soll, wie schnell das dann wirklich kommt, wer es bezahlt. So würde ich es auch sagen, war grundsätzlich die Stimmung. Man merkt auch jetzt gerade, dass ja, auch mit der Verabschiedung von dem Gesetzesentwurf zum Thema bidirektionales Laden, wo wir dann auch gleich nochmal vielleicht kurz drüber sprechen, hier passiert schon was. Da ist auch
die Frage. Endlich, wird auf Zeit.
Ja. Ich muss natürlich auch immer eine Lanze brechen für Regierung. Regierungsarbeit ist halt irgendwie wie Kaugummi ziehen. Ja, es dauert wirklich unheimlich lange und ich verstehe, dass Debatten und Finalisierung von solchen Themen Zeit brauchen. Aber es ist ein long way to go. Und ich finde, das war echt ein gutes Paket. Und von daher war natürlich auch die Stimmung in der letzten Woche in Berlin entsprechend gut.
Okay, also das klingt schon mal gut. Ich hoffe, dass dann, wie du auch sagst, dann wirklich jetzt mal euphorisch auch weitergeht und ambitioniert. Ich weiß nicht, der wievielte Masterplan es ist, den ich jetzt schon gehört habe. Ich habe nicht mitgezählt. Also es gab schon verschiedene Masterpläne, Ladeinfrastruktur, Elektromobilität.
Ja.
Da habe ich ein bisschen Überblick verloren. Aber wie du schon sagst, sind auch die richtigen Themen angegangen. Also wie gesagt, in dem Bericht werden 10 hervorgehoben. Vor allem ein Punkt Preistransparenz finde ich natürlich auch sehr relevant, was für alle, die jetzt lange fahren, man hat sich daran gewöhnt, dass man 5, 6 verschiedene Ladetarife hat und Karten. Aber für jemanden, der neu in das Thema reinkommt, da muss es einfach transparenter sein. Ich war jetzt letztens in Dänemark, da sieht man beim Auffahren auf den Autohof schon, wie viel, genau wie beim Benzin, sieht man, was kostet der Strom. Das heißt, man muss da nicht erst gucken, welche Ladekarte und verschiedene Apps vergleichen. Das heißt, da ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Ich denke, da muss auf jeden Fall was gemacht werden und dass man auch einheitlich bezahlen kann. Also ich verstehe den Hintergrund, warum jeder seine eigene Ladekarte haben möchte. Ich weiß nicht, wie viele es gibt, aber es gibt Dutzende verschiedene Ladekartenanbieter. Und ich glaube, wenn man das vereinheitlichen kann, so wie man bei jedem Restaurant mit einer Kreditkarte, Vero, PayPal, was ich was zahlen kann, dass man einfach die Standardbezahlmittel nehmen kann, ich glaube, das wäre sehr wichtig. Hast du denn bei diesen 10 Punkten oder vielleicht dazu oder von den 10 Punkten einen, wo du sagst, das ist auf jeden Fall das, was bisher noch der Engpass war? Also es sind ja alles wichtige Punkte. Bei keinem würde ich sagen, den sollte man rausnehmen oder den kann man vernachlässigen. Aber gibt es einen, wo du sagst, das war jetzt bisher der Knackpunkt oder die 1, 2 Punkte und wenn die jetzt angegangen werden, dann geht es wirklich gut voran?
Ja, ich glaube, ein ganz, ganz zentraler Punkt ist wirklich das Thema Preise. Also das ist eine, das hast du ihn schon genannt, ich hoffe, es zählt trotzdem, wenn ich ihn auch nenne. Es ist wirklich unheimlich, unheimlich wichtig. Ja, auch hier bin ich wieder, ja, an meine Mutter denke, zu wissen, was das kostet im Vorfeld. Auch zu sehen, was ist denn der Unterschied, ja, dass ich vergleichen kann, dass ich das Gefühl habe, ich kontrolliere, was ich ausgebe. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich finde, das ist sowas, was neu war, wirklich hier in diesem Masterplan. Es wird ja auch davon gesprochen, dass man eine zentrale Preistransparenzstelle schaffen möchte, was ich eine fantastische Idee finde. Hier wäre dann die Frage, wie funktioniert das und wer macht das? Aber alles gut, ja. Man arbeitet dran und ich hoffe schnell. Das ist was, das, glaube ich, ganz, ganz viele Schmerzen schon mal löst. Ich freue mich natürlich auch über all die Punkte, die da drin stehen zum Thema Förderung von Ausbau von Ladeinfrastruktur, ja, wobei wir dann wieder beim ersten Thema wären, dass hier halt noch ganz viel kommt. Und ich habe mich ja schon ja als Nerd in dieser Branche geoutet. Das heißt, worüber ich mich auch besonders freue, ist, dass dort einige Themen so, rund um Normen und Standards mit angesprochen werden. Das ist eine ganz, ganz neue Branche und man hat viele Sachen einfach noch nicht standardisiert. Und ganz, ganz viele Player entwickeln Lösungen, die teilweise zusammenpassen, teilweise nicht. Und vor allem Letzteres. Und ich glaube, da wird noch ganz, ganz viel zu holen sein, auch aus so einer Endkundensicht, wenn man es schafft, einfach die gleichen Sprachen zu sprechen.
Ja, definitiv. Und das kostet ja, also im Verhältnis zu anderen Sachen, die gefördert werden müssen, ja auch nicht viel Investitionskosten. Also wenn da das gut standardisiert wird, das ist ja kein Investmentkost, sondern natürlich ein Aufwand und man muss die richtigen Leute zusammenbringen und koordinativ sehr komplex. Aber ist es, weil in dem Bericht steht ja vieles unter Finanzierungsvorbehalt, das ist dann ja bei solchen Themen nicht so relevant. Wobei natürlich bei den Förderungen auch interessant wäre, will man jetzt was fördern? Gibt die alte Diskussion, der Bund ist nicht oder der Staat ist nicht dafür zuständig, auch Tankstellen aufzubauen. Warum soll er dann Ladestationen fördern? Wie ist da dein Blick zu? Und vielleicht passt das wieder auch zu dem ersten Thema, wo du gesagt hast, Ionity hat gesagt, man bräuchte 100 Ladevorgänge pro Ladepunkt, damit es sich lohnt.
Ja.
Dann ist ja irgendwie wieder so ein Punkt, wo es sich dann vielleicht auch lohnt. Oder wenn man es so fördert, dann kommt man nie zu diesen 100. Und dann passt es auch wieder ein bisschen zusammen. Jetzt wird es natürlich sehr groß, die Klammer. Die Preistransparenz, geht der Preis dann vielleicht auch wieder runter. Wenn dann 100 Fahrzeuge pro Tag laden, muss man dann noch diese 69, 79, 89 Cent zahlen, die man teilweise an der Ladestation an den Autobahnen zahlen muss? Oder geht das dann auch runter? Es waren sehr viele Fragen auf einmal, aber das sind da, wie alle Themen eigentlich wieder zusammenhängen und die gar nicht isoliert gedacht werden können.
Ja, ich probiere es mal, ja. Ich werfe mal hier was in die Runde und dann schauen wir, wie viele Fragen ich beantwortet kriege in einem. Förderung. Also Förderung ja. Man muss halt darauf schauen, was genau förderst du jetzt. Ich finde, die Förderungen sind sinnvoll insofern, dass sie helfen, dieser noch wachsenden Industrie ein bisschen in die Pötte zu kommen. Ja? Also hier dafür zu sorgen, dass auch schnell genug gewachsen werden kann, dass schnell genug aufgebaut werden kann, weil das brauchen wir jetzt gerade. Also die Dinge nehmen auch sonst ihren Lauf. Es würde schon sonst auch gehen, aber halt viel, viel langsamer. Und deshalb bin ich ein Fan davon, wenn hier auch gefördert wird, weil du dann wirklich schauen kannst, okay, in welchem Rad drehen wir jetzt vielleicht ein bisschen schneller, damit es dann in Summe besser passt. Man muss natürlich auch schauen, es reicht ja nicht, wenn du sagst, wir geben dir Geld und du baust mehr Ladesäulen auf. Das hängt zusammen auch mit dem, das will ich jetzt nicht aufmachen, so groß machen wir die Klammern nicht, ja, aber da hängt zum Beispiel auch dran, die Zukunft der deutschen Automobilindustrie, ja. Um mal so ein kleines Side-Thema hier anzustoßen. Also von daher halte ich das auf jeden Fall für sinnvoll, das zu tun. Und jetzt muss ich kurz überlegen.
Der Preis, also wie sich das vielleicht wieder so widerspiegelt, wenn wir jetzt ganz viel fördern, viele Ladestationen aufbauen, sind dann vielleicht wieder weniger Fahrzeuge, die pro Ladepunkt laden können und dann der Preis wieder höher. Ist das so ein Teufelskreis oder ist das einfach dieser Anschub, den man braucht? Und die Elektroautos werden ja auch gefördert, unterschiedlich stark natürlich, je nachdem, ob es eine Dienstwagenbesteuerung ist. Also gibt es ja schon Vorteile, dass das dann ansteigt, damit es sich auch lohnt. Also ich meine, der Preis, das meiste ist ja, du hast es auch vorhin erwähnt, wenn man zu Hause lädt, ich kann zum Glück zu Hause laden. Das heißt, ich kann für knapp über 30 Cent laden, die Kilowattstunde. Und wenn ich mal an der Autobahn fahre, dann zahle ich halt mal mehr. Das ist aber nur ein seltener Fall. Aber geht der dann vielleicht auch runter oder ist das ein Thema, dass wenn dann 100 Ladevorgänge pro Ladepunkt voll stattfinden, dass der dann immer noch so hoch bleiben muss, der Preis?
Ich hatte im Kopf noch so eine Idee, wie ich schlau die Brücke schlagen kann zu noch was anderem, was du gesagt hast. Aber ich habe sie unterwegs leider vergessen. Sprechen wir aber nochmal über das Thema Preise. So, glaube ich, dass das in Zukunft billiger wird? Auf jeden Fall. Ja.
Also, das klingt gut.
Alleine schon, weil wir ja auch perspektivisch hoffentlich weniger und weniger für Strom zahlen, wenn wir es schaffen, mehr Erneuerbare zu integrieren. Auch so ein kleines Zeitthema, das wir vielleicht jetzt gerade nicht in diese Klammer reinpacken. Das gebe ich mal ein Thema für eine komplett separate Erneuerbar-Session. Aber natürlich wird eine höhere Auslastung von Infrastruktur auch dazu führen, dass da die Preise niedriger sind. Weil jetzt gerade bei diesen 69 Cent muss ja so ein Schnellladeanbieter mit einkalkulieren, dass so eine Säule 20 Stunden am Tag nicht benutzt ist. So, so kein unüblicher Wert. Wenn du eine gut laufende Säule hast, dann sind das schon noch ein paar Stunden mehr. Aber mehr als die Hälfte des Tages ist sie nicht benutzt. Und das ist natürlich mit drin in diesen 69 Cent, weil das muss ich ja auch irgendwie mitdecken. Von daher sollte das auf jeden Fall dazu führen, dass es am Ende auch günstiger wird. Und wenn dann der Masterplan greift, ja, der Zielzeitraum 2030 hat, dann kann hoffentlich auch meine Mutter das ganz einfach und transparent, auf welchem Wege auch immer, sich vor dem Laden anschauen.
Ja, und 2030, so lange ist ja auch nicht mehr. Also wir haben schon fast 2026, 4 Jahre, ich bin gespannt und hoffe auf jeden Fall, dass es dann so weitergeht. Ich denke auch, man hat die richtigen Punkte jetzt rausgesucht, geht die an. Ich glaube, da fehlt es die Zeit, jetzt wirklich alle 10 reinzugehen. Also man kann sich das, das sind auf jeden Fall alles wichtige Punkte, würde vielleicht aber im letzten Thema nochmal auf das eine eingehen, was du auch gerade schon erwähnt hast.
Netze und Energie.
Das bidirektionale Laden. Das klingt auch mal sehr technisch, aber da gab es auch eine extra Meldung zu, die würde ich mal ansprechen. Und zwar meldet Electrive, Bund ebnet Weg für bidirektionales Laden. Also es geht darum, dass das Laden, wenn ich ein Auto, Elektroauto lade, dass ich den Strom auch wieder ins Netz einspeisen kann. Das konnte ich vorher auch, aber dass ich dann nicht mehr die Netzentgelte zahlen muss. Mhm. Im Moment ist es so, wenn ich Strom beziehe, muss ich es einmal zahlen. Wenn ich es einspeise, muss ich wieder zahlen. Das heißt, es wird einfach doppelt abgerechnet, was das den Business Case schlecht machen, natürlich deutlich verschlechtert. Und was ich aber an dem Thema so interessant finde, ist, dass das eigentlich zeigt, dass Elektromobilität und Ladeinfrastruktur nicht ein Thema für sich ist, sondern dass gerade durch dieses Thema Elektromobilität einen riesen Beitrag zur Energiewende beitragen kann. Also man muss sich nur vorstellen, Netzstabilität ist gerade nicht gegeben, aber man hat 10, 20 Millionen Elektrofahrzeuge, die in Deutschland gerade irgendwo laden und dann, dass die den Strom einspeisen können, das muss ja pro Auto gar nicht so viel sein. Ich glaube, da ist es jetzt wichtig und dass da die Politik, das sind ja auch nur Rahmenbedingungen, das sind ja gar keine Förderungen, sondern wirklich nur, dass die richtigen Rahmenbedingungen gegeben werden. Deswegen finde ich das interessant. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie schaut da die Ladeinfrastruktur auf das Thema? Ist das was, okay, dann wird halt mal Strom durchgeladen und dann die andere Richtung wieder zurück? Ist das ein sehr technisches Thema? Verbessert das den Business Case? Wie blickt da die Ladeinfrastruktur-Szene, Branche auf dieses Thema?
Bidirektionales Laden ist so ein spannendes Thema, weil hier unglaublich viel verschmilzt. Ja? Als dieser Gesetzesentwurf durchging, da sind einige Sektflaschen aufgegangen. Ja? Das war wirklich
vorstellen.
Das ist ein auch extrem überraschendes Event. Da hat niemand damit gerechnet, dass das auf einmal verabschiedet wird. Und das ist eine komplizierte Sache. Ja? Dieses Ding, ich habe mir auch nochmal den Namen hier kurz notiert, den würde ich einmal vorlesen, das kann jetzt ein bisschen dauern. Es hieß nämlich Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften. So heißt das Ding, also sprechender Name und genauso kompliziert ist es natürlich auch, was da drin steht. Also hier auch für alle, die zuhören und das jetzt da spontan nichts mit anfangen können. Das ist eine historische Sache, in der zum Beispiel jetzt auch Elektroautos nicht mehr nur Autos sind, sondern die sind jetzt rechtlich neu definiert. Die sind jetzt nicht mehr nur Autos, sondern gelten jetzt rechtlich auch als Batteriespeicher. Klar merkt man das natürlich überhaupt gar nicht, ja, man fährt sie genauso wie vorher, aber das ist natürlich auf dieser ganzen Legal- und Business-Seite ein Riesenunterschied, weil jetzt kann man nämlich tatsächlich die anders anders darstellen, die können jetzt anders integriert werden in alle möglichen Prozesse, haben rechtlich gesehen andere Rechte und Pflichten. Ne? Da lassen wir mal so stehen. Da ist schon wirklich ein großer Schritt gegangen worden. So. Und was das ja bedeutet, also dieses ganze Thema bidirektionales Laden hat diese gesamte Branche wirklich jahrelang jetzt beschäftigt. Und ganz, ganz viele Firmen haben gesagt, das ist die Zukunft. Ja. Das sind nicht nur coole Cases und das hilft nicht nur Autoherstellern dabei, vielleicht mehr Fahrzeuge zu verkaufen, sondern das kann auch wirklich, wirklich einen großen Beitrag leisten zum Thema Energiewende. Also wir wissen ja alle, die Strompreise werden volatiler, ja, wir haben mehr erneuerbare Energien, wir haben mehr Fluktuation, es gibt mehr kleinere Erzeuger und Verbraucher, nicht mehr nur die großen stabil laufenden Kraftwerke, ja, die ins Netz einspeisen. Und erneuerbare Energien gehen ja eigentlich Hand in Hand mit dem Thema Speicherkapazität. Weil wenn der Wind weht und das Netz kann es nicht alles aufnehmen, wo soll es hin? Natürlich in Speicher. Und jetzt hat man die Möglichkeit oder wurde die Möglichkeit vereinfacht, hierfür Fahrzeuge zu nutzen. Und das ist fantastisch. Also so viel nur mal
zu. Man fragt sich, warum das nicht früher, also das Thema begleitet ja, wie du schon sagst, die Branche schon lange. Warum da so lange verzichtet wurde? Natürlich sind das in Gang Einnahmen, wenn man diesen Netzentgelte nicht bezieht, beziehungsweise sie finden ja jetzt einfach nicht statt. Also jetzt wird halt nicht eingespeist, weil man und dadurch gibt es auch keine Steuereinnahmen, die dann dadurch entstehen. Aber es ist einfach, ich glaube, das ist wirklich, wie du sagst, ein Riesenmeilenstein und deswegen hat das, wie ich auch mitbekommen habe, die Szene schon eine ganze Weile beschäftigt.
Richtig. Ja. Also leider ist es natürlich auch nicht so, dass jetzt von heute auf morgen alle bidirektional laden können. Es braucht natürlich noch ein, zwei Sachen. Ja. Du brauchst natürlich erstmal ein Auto, das das kann. Davon gibt es schon viele. Also viele Fahrzeughersteller haben auch schon seit Jahren Fahrzeuge auf dem Markt, die nicht nur Strom rein, sondern auch Strom rausladen können. In anderen Ländern, zum Beispiel in UK, ist das auch schon, war das regulatorisch auch schon einfacher. Und in Deutschland wird es eben jetzt auch nochmal ein bisschen einfacher. Und was uns dann natürlich auch noch fehlt, ist Ladeinfrastruktur, die das kann. Auch um dann, um auf hier auch wieder die Klammer zurückzukommen, die du aufgemacht hast. Da mangelt es uns an Deutschland, in Deutschland auch noch dran. Also Infrastruktur, die das kann. Das ist nämlich auch leider nichts, was nachgerüstet werden kann. Das heißt, leider, so gut wie jede Ladestation, die man jetzt in der Öffentlichkeit sieht, wird nicht fähig sein, bidirektional zu laden, es sei denn, man ersetzt sie. Also es gibt ein paar Möglichkeiten, das zu tun, aber beim Großteil ist das leider nicht so. Aber hoffentlich neue Infrastruktur, die installiert wird, wird dazu in der Lage sein. Es gibt auch schon viele, die damit anfangen. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz toller Case für das Thema Heimladen. Ja, ich glaube, da macht es im allermeisten Sinn, mit deinem Setup, mit deiner Solaranlage, mit deiner Heatpump und so weiter. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Sache.
Okay, ja, gut, das ist ein guter, das war mir gar nicht so bewusst, aber es klar macht Sinn, dass das nicht jede Ladestation kann. Das heißt, wenn ich mir für zu Hause eine Wallbox aussuche, sollte ich darauf achten, dass ich eine habe, die das schon mal kann? Oder ist das bei Wallboxen nicht so relevant? Geht das eher für die DC-Ladestation?
Nee, das ist vor allem, denke ich, also vor allem für die Wallboxen, ist das super relevant. Weil dieses Thema Entladen macht ja nur Sinn, wenn du auf länger irgendwo stehst.
Ja.
Also an einer Schnellladesäule, warum sollte ich da entladen? Ne? Du fährst ja zu einer Schnellladesäule, um dort schnell zu laden, also schnell Strom.
Ja, das wäre ärgerlich, wenn man dann leerer weiterfährt, als man angekommen ist.
Ja, das hätte mir jetzt so auch die Fantasie, um mir vorzustellen, wie der Case aussehe, wenn du dort quasi hinfährst, um Energie auszuspeisen. Heißt es vor allem an allen Standorten super sinnvoll, an denen länger geladen wird. Zu Hause, auch in so einem Commercial-Bereich, für Depots. So Last-Mile-Depots zum Beispiel, ja, wo Lieferfahrzeuge über Nacht stehen, ein fantastischer Case. Dann lädst du die Dinger, sagst, ich will, wenn ich morgen da bin, einen Ladestand von irgendwie 80-90%. Und dann nachts, wenn die Preise günstig sind, dann speist du vielleicht wieder ein bisschen aus und kannst damit Geld machen. Ne? Es gibt ja auch schon so ein paar wirklich coole Angebote auf dem Markt. E.ON und BMW hatten das ja auch announced dieses Jahr bei der IAA, Laden for Free. ja, dass du da in Kombination mit einem guten Stromtarif gar nichts mehr bezahlen musst, weil dein Fahrzeug dir hilft, Geld zu machen. Das steht halt den meisten Tag bei dir zu Hause. Und wenn der Strom günstig ist, dann speist du ihn in dein Fahrzeug. Und wenn der teuer ist, dann verkaufst du ihn aus deinem Fahrzeug raus. Und dann ist quasi das der Claim hier von BMW und Ehren zu sagen, hey, dann zahlst du gar nichts mehr.
So. Ja. Und erst recht, wenn man dann noch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, dann kann man richtig profitieren. Dann kann man den nutzen fürs Auto oder vielleicht sogar dann später einspeisen, wenn der Strompreis teurer ist. Deswegen glaube ich auch, in dem Artikel steht ja eine Agora-Studie, wird zitiert mit einem Erlöspotenzial von 500 Euro für 2030. Ich glaube, das ist realistisch, wobei ich auch glaube, es könnte auch noch mehr sein. Also ich glaube, das ist gar nicht mal ein Maximum, sondern wenn man den Preis dann dadurch reduzieren kann oder vielleicht gar nichts mehr zahlt fürs Laden oder ganz wenig, dann je nach Region, nach Zeit, nach Fahrverhalten, kann das meiner Meinung nach auch noch höher sein.
Ja, da gibt es ja jetzt noch die, also viele, auch ganz neue Studien, ja, seit das rauskam, die mal hochgerechnet haben, wie viel Geld man damit jetzt machen kann. Ja, also 700 Euro habe ich schon gesehen, ich habe was mit 1200 Euro gesehen, was je nach Setup vielleicht möglich sein kann, aber natürlich ein bisschen Upper End ist. Aber ja, das sind doch die Rechnungen, die auch andere Player schon mal mit in den Raum geworfen haben. Es gibt zum Beispiel in England auch ein Angebot von Octopus Energy, die sagen das Gleiche. Auch da kannst du mit diesem, mit einem ähnlichen Modell quasi auch umsonst also keine Stromrechnung mehr haben, ja, mit diesen 0 Euro werben die. Und auch Mobility House und Renault machen ja auch hier was ganz Ähnliches. Also da kommt natürlich noch, spielt das in die Hände genau von diesen Playern, worüber ich mich sehr freue, weil es eine unheimlich schöne Entwicklung ist.
Und ja,
da, die auch noch ein Fact, ja, den ich gebracht habe, dieses gesamte Potenzial von Bidi-Fahrzeugen, also wenn wir jetzt unsere alle bidirektional Fahrzeug, ladenden Fahrzeuge angeschlossen kämen, dann hätte das eine höhere potenzielle Leistung als alle neu genehmigten Gaskraftwerke von der Frau Reiche.
Das sind schon mal ordentliche Leistungsbereiche. Was sind das, wie viel? Hast du auch geschaut, wie viel Gigawatt das sind oder stand das auch dabei?
Da ist es jetzt auch eine, also kommt ein bisschen drauf an. Ja. Also ich habe hier auch schon so 150 Gigawattstunden waren auch schon mit drin in so einer Studie. Kommt dann natürlich die Frage, mit wie viel rechnest du? Weil, darf ich noch ein Problem nennen, das wir auch noch haben in Deutschland?
Schon klar.
Weil es ist auch ein für mich sehr emotionales Thema und viele, die in dieser Branche sind, auch. Smart Meter. Wir sind in Deutschland ganz, ganz schlecht im Smart Meter Rollout. Und ich meine, den ist einfach nur ein schlauer Stromzähler. Das ist ein Thema, also wirklich, das ist eine einstellige Prozentzahl der deutschen Haushalte, die das gerade haben. Und den brauchst du, damit du bidirektional laden kannst. Und so einen Stromzähler zu tauschen, ist leider auch nicht unheimlich einfacher. Die den haben, ja, also schätzt euch glücklich. Wenn ihr noch keinen habt, dann empfehle ich, sich drum zu kümmern. Das kann durchaus ein bisschen dauern. Und da sind andere Länder wirklich so gut, ja. In UK passt alle Haushalte. Smart Meters Italien ist auch ganz groß mit dabei und Deutschland ist wirklich da ganz, ganz schlecht. Da müssen wir noch was tun.
Ja, ist leider nicht das einzige Thema, aber ich hoffe, dass wir da auch besser werden. Vielleicht vielleicht hört ja der Digitalminister zu und geht das Thema nochmal gesondert an. Hat ja schon einiges auf den Weg gebracht. Deswegen wäre das ja wirklich ein Thema, wie du sagst, mit Riesenpotenzial und man kann ja bei anderen Ländern sehen, dass es geht und was das für Vorteile hat und zeigt da eigentlich nur, neben den ganzen anderen Themen, die wir gerade gesehen haben, es passiert sehr viel in dem Bereich Ladeinfrastruktur und Ladeinfrastruktur ist nicht nur Elektroautoladen, sondern wirklich ein essentieller Teil der Energiewende und dann wären wir eigentlich schon auch am Ende leider, seitdem ich habe irgendwas vergessen. Haben wir noch hast du noch eine Zahl oder irgendwas, was du noch loswerden wolltest? Sonst würde ich auch hier schon zum Ende kommen.
Von den ein, zwei Klammerthemen, die du hier noch erwähnt hattest?
Ja, kann ja sein.
Nein, ich glaube, wir haben einmal über alles gesprochen. Na, ich glaube, die einzige Zahl, die ich nicht genannt habe, waren 4 bis 10 Kilo. Das hatte ich extra noch vorher rausgesucht. 4 bis 10 Kilo Kupfer steckt in deinem Ladekabel. Die kann ich mal hier noch reinwerfen. Aber hoffentlich motiviert das jetzt keinen, das zu klauen. Aber hier nochmal die Botschaft. 4 bis 10 Kilo Kupfer, dafür kriegt man nur ungefähr 30 bis 50 Euro. Also please don't do it. So.
Ja.
Genau.
Das ist doch ein gutes Appell. Und dann haben wir eine Folge Zahlen mit Maren, haben wir einige Zahlen heute mitgenommen. Viel gelernt, aber es macht ja auch immer dann sehr, sehr realistisch. Dann würde ich sagen, ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich habe
gleich
viel mitgenommen, viele Zahlen mitgenommen. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
Ja, Zahlen sind immer gut, ja. Ich glaube, viele Themen noch aufgemacht, aber das gibt dann hoffentlich ganz, ganz viele neue Folgen hier an der Erneuerbar.
Ja.
Genau.
Dann auch vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Da wird es dann mehr um den Schwerlasttransport gehen, wie der elektrifiziert wird. Auch ein sehr spannendes und wichtiges Thema, wo gerade viel passiert. Und ich kann dann nur noch sagen, tschüss und bis bald.
Danke. Macht's gut.
Ciao.